I am not the only one. I am not the only one to say, won't let it end this way. I am not the only one, not the only one to say.
Herzlich willkommen zum Krebsgeflüster Podcast. Ich bin Woon, 24 Jahre alt, ein kleiner kreativer Kopf und ehemalige Krebsbetroffene. In meinem Podcast interviewe ich wöchentlich junge Erwachsene mit Krebs, die es geschafft haben, aus ihrer eigenen Erkrankung heraus etwas Positives für sich und für andere Menschen zu schaffen. Das sind Geschichten, die berühren, die manchmal zum Weinen sind, aber es sind immer Geschichten über das Ja zum Leben. Ich möchte mit diesem Podcast eine Plattform für uns junge Betroffene schaffen, zeigen, dass es uns gibt und dass wir entscheiden, wie wir das Leben sehen wollen und wie wir damit umgehen wollen. Es geht im Krebsgeflüster-Podcast nicht um das Wie oder Warum, sondern um die Geschichten jedes einzelnen Betroffenen. Jede Folge wird für sich eine emotionale Achterbahnfahrt werden und trotzdem wird am Ende eines stehen: die Liebe zum Leben. Herzlich willkommen zur heutigen Folge Krebsgeflüster. Mein heutiger Gast ist die liebe Jette. Jette ist 2014 mit gerade mal 16 Jahren an Krebs erkrankt und sie erzählt mir heute, wie das damals für sie als Schülerin gewesen ist und wieso sie ihrer Krebserkrankung im Nachhinein sogar ihre Berufswahl zu verdanken hat. Herzlich willkommen, Jette.
Ja, hi, cool, dass ich heute dabei sein kann.
Ja, ich freue mich auch ganz doll. Ich muss noch ganz schnell anmerken für die Zuschauer, es kann sein, dass heute im Hintergrund ein leichtes Tapsen zu hören ist. Bitte nicht wundern, das ist mein Hund. So, bevor sich da irgendjemand wundert, wollte ich das nur mal schnell gesagt haben. Ja, ich lege ja...
Bindungsschwierigkeiten geschuldet.
Genau. So, ich frage ja immer zuerst, wie es zu deiner Diagnose kam. Du warst gerade mal 16, das ist natürlich mega spannend und da gibt es viele Fragen, die sicherlich heute ein bisschen beantwortet werden können. Ja, also wie kamst du deiner Diagnose? Hattest du Schmerzen? War es Zufallsbefund? Wie kam das alles?
Ja, also letztendlich, wenn ich darauf nur ganz kurz antworten soll, sage ich meistens nur, ich war müde, weil viel mehr war es auch eigentlich gar nicht. Also ja, ich war gerade 16 Jahre alt geworden, bin ganz normal zur Schule gegangen und so weiter und habe mich einfach zunehmend so ein bisschen ausgepowert gefühlt. Und wir hatten zu der Zeit auch gerade so 10. Klasse Prüfung in der Schule. Dachte ich, vielleicht habe ich mich da einfach ein bisschen übernommen, muss mich ein bisschen mehr ausruhen und so weiter. Dann wurde es aber immer mehr, dass ich auch einfach keine Kondition mehr hatte. Also ich wohne mitten in Hamburg und fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Dann wurde das plötzlich immer anstrengender. Ich habe Herzklopfen bekommen, wenn ich mich angestrengt habe. Mir wurde manchmal sogar dann schwindelig, was ich eigentlich so von mir gar nicht kenne. Also einige haben das ja aber mal so gerade im Teenageralter. Deswegen habe ich mir da jetzt immer nicht so viel bei gedacht. Und irgendwann hatte ich so eine kleine Stelle auf der Wange. Die war so ganz dunkelrot und tat auch manchmal ein bisschen weh. Und dann war es meinen Eltern auch lieber damit, dann mal zur Kinderärztin zu gehen. Da war ich da, die hat sich das angeguckt, hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Herpesvirus oder so, hat mir eine Salbe gegeben, hat gesagt, ja, schmier das mal darauf und wenn das in einer Woche noch nicht besser ist, dann kommst du nochmal wieder. Dann war ich zwischendurch nochmal bei ihr, weil ich mich einfach so schlapp gefühlt habe und weil ich teilweise dann schon richtig das Gefühl hatte, ich muss nach Luft schnappen oder sowas und ich so ein bisschen das Gefühl hatte auch, also, dass ich damit nicht ernst genommen werde, weil es war ansonsten nichts. Ich hatte kein Fieber, mir war jetzt nicht schlecht oder so, ich hatte keine Schmerzen irgendwo, sondern ich konnte einfach nicht mehr. Also es war mir auch zu anstrengend, mal länger irgendwo zu stehen oder so und ja, ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin viel auf den Beinen und immer was vor und so weiter. Das
also es hat auch gar nicht so zu dir gepasst dann.
Nee, genau. Ja, und ich hatte eben das Gefühl, dass das niemand so richtig ernst genommen hat sozusagen. Und ja, dann eine Woche später war es eben auch noch nicht besser geworden mit der Stelle und die tat eben auch manchmal so ein bisschen weh und so weiter. Und dann war ich wieder bei der Kinderärztin. Dann hat sie Blut abgenommen. Das war am Dienstag und meinte so, ja, Mittwoch so mittags könnte man dann mal anrufen, dann sind die Ergebnisse wahrscheinlich da. Am Dienstagabend war leider bei uns niemand zu Hause, ich weiß jetzt nicht mehr warum, auf jeden Fall hat sie da schon versucht, uns anzurufen, weil sie eben aus dem Labor die Rückmeldung gekriegt hatte, die haben zwar noch nicht alles ausgewertet, aber Einige Werte sind da eben so abgewichen, dass es doch ja, sehr bedenklich ist. Da wir aber nicht da waren, konnte die Kinderärztin uns eben nicht erreichen. Und ich bin am nächsten Tag ganz normal in die Schule, nichts ahnend sozusagen. Und dann eben im Laufe des Vormittags wurden meine Eltern erreicht. Die haben dann in der Schule angerufen. Dann kam die Sekretärin zu meiner Klassenlehrerin. Und irgendwie so ein bisschen über stille Post kam dann die Nachricht zu mir, bei irgendeiner Untersuchung, die wohl bei mir gemacht worden wäre, wäre was aufgefallen und ich sollte jetzt nach Hause, um dann ins Krankenhaus zur Untersuchung zu fahren.
Okay, wow.
Und das hat erstmal ein bisschen gedauert, bis ich dann auf die Blutentnahme kam und natürlich irgendwie auch so ein bisschen Angst gekriegt hatte, weil ich stand da plötzlich ganz alleine in der Schule und es hieß ja, irgendwas ist nicht normal, geh mal ins Krankenhaus. Ich war vorher nie in irgendeinem Krankenhaus, ich war nie großartig krank.
Da ist man dann schon sehr aufgeregt, glaube ich.
Ja, genau. Also es war auch, ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber so meine zwei besten Schulfreunde sozusagen waren an dem Tag auch nicht da. Also ich muss sagen, ich habe mich ganz schön allein gefühlt in dem Moment. Aber ich musste dann eh alleine los. Das einzig Gute war, wir sollten an dem Tag noch später eine Geografiearbeit schreiben. Und ich war einfach ja so geplättet gewesen, dass ich echt mich nicht so aufraffen konnte, mir irgendwas dafür anzugucken. Und ich hatte so den ganzen Tag immer schon so ein bisschen gehofft, so naja, vielleicht passiert ja irgendwas, dass sie ausfällt. Insofern darüber habe ich mich fast ein bisschen gefreut, dass ich die Arbeit jetzt nicht mitschreiben musste. Dann bin ich nach Hause gefahren, auch wieder mit dem Fahrrad. Und meine Oma wohnt bei uns mit im Haus. Die ist dann mit mir halt losgefahren ins Krankenhaus, auch mit dem Fahrrad in die Notaufnahme. Da haben sie mich dann wieder ein bisschen untersucht und gleich weitergeschickt in die pädiatrische Onkologie und Hämatologie. Da wurde ich wieder untersucht und wurde noch die Oberärztin dazu rufen, der sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als sie gehört hat, dass ich mit dem Fahrrad da war.
Oh Gott.
Weil mein HB eigentlich so niedrig war, dass das eigentlich hätte nicht funktionieren dürfen, so ungefähr.
Also, hättest du es gar nicht...
Von 7, für die, die das vielleicht ein bisschen einordnen können, das ist nicht ganz so viel.
Was ist der Normalwert?
Der Normalwert
weißt du das?
Ist, ja, bei Frauen zwischen 12 und so ungefähr.
Also auf jeden Fall 12
und
höher,
der war schon niedrig. Ich glaube, die Transfusionsgrenze ist irgendwo zwischen 5 und 8 oder so. Also der war schon relativ niedrig. Und dann, ich denke mal, die hatten zu dem Zeitpunkt dann eben schon die Verdachtsdiagnose Leukämie, die man aber ja durch eine Knochenmarkspunktion sichern muss. Und bei Kindern wird das zum Glück, wie ich finde, mit einer Kurznarkose gemacht. Bei Erwachsenen ist es anders. Und dafür musste ich dann eben nüchtern sein, deswegen ging das nicht mehr am gleichen Tag. Der nächste Tag war ein Feiertag, deswegen sollte ich eben am Freitag dann nochmal wiederkommen.
Also am übernächsten Tag dann.
Genau, am übernächsten Tag.
Und wie war das für dich? Hattest du dann schon zu dem Zeitpunkt, ich meine, gerade mit 16 denkt man ja wahrscheinlich überhaupt nicht daran, dass sowas passiert. Als sie dich dann aber da in der Klinik, ne, in diese onkologische und hämatologische, war das ja, glaube ich, hattest du gesagt?
Ja, genau.
Station geholt hatten, hattest du da schon dran gedacht, dass es was Schlimmes, sein könnte?
Was Onkologie ist, wusste ich sowieso überhaupt nicht.
Ja, deswegen frage ich, weil wenn man keine Berührungspunkte hat damit, dann, ja.
Ja, ich hatte gar keine Ahnung. Ich war total naiv und blauäugig. Die Ärzte haben dann eben auch zu mir gesagt, ja, wir müssen natürlich erstmal ausschließen, dass es nichts Bösartiges ist. Und das war total einleuchtend für mich. Also natürlich müssen sie das erstmal ausschließen, damit sie dann eben rausfinden können, was es denn wirklich ist. Sozusagen, und also ich habe in keiner Sekunde damit gerechnet, dass der Fall eintreten könnte, dass es was Bösartiges ist. Ja.
Ja, da denkt man nicht dran. Schon gar nicht, wenn man halt, wie gesagt, noch nie so richtig krank war und jetzt nicht jede Woche im Krankenhaus ist, weiß man das eigentlich nicht und schon gar nicht in dem Alter. Ich verstehe das total, dass du da dir nichts dabei gedacht hast.
Auch den Tag, der jetzt dazwischen lag, ich habe da keinen Gedanken daran verschwendet, mir irgendwelche Sorgen zu machen oder so, weil das für mich so weit weg war. Ich habe mich nur darüber geärgert, dass ich nicht zum Reiten gehen sollte.
Ja. Das ist eins deiner Hobbys.
Genau, das Reiten, die Pferde.
2 Tage danach solltest du ja dann wiederkommen. Da war ja dann der Feiertag dazwischen, hast du erzählt.
Genau, dann war ich wieder da, sollte eben nüchtern hinkommen. Musste dann noch eine ganze Zeit lang warten, bis irgendwie die Anästhesisten da vorbeikamen. Und dann wurde die Punktion eben durchgeführt und dann war es auch schon relativ spät, naja, wahrscheinlich mittags oder nachmittags, bin ich eben wieder aufgewacht von der kurzen Narkose, war noch so ein bisschen schwummerig und dann, ich weiß es nicht mehr ganz so genau, aber dann kam natürlich die Ärztin rein, hat das irgendwie mitgeteilt, eben eine akute Leukämie ist.
Ach, das hast du gleich erfahren.
Genau, das haben wir dann gleich erfahren. Sie sagte, sie weiß noch nicht genau, welche Art das jetzt ist. Sie glaubt, dass es die ist, die ein bisschen besser zu behandeln ist. Das stellt sich wohl noch raus. Und in dem Moment war eben eigentlich ja der Moment gekommen, in dem ich echt so dachte, okay, jetzt ist es dann auch das gewesen, so ungefähr. Dann kann ich ja jetzt noch hier ein bisschen vor mich hinleben und glücklich sein. Und dann war es das wohl auch. Aber ich muss sagen, die Ärztin, die war noch relativ jung und die hat das so super gut gemacht. Also die hat dann einfach so ein bisschen weiter erzählt und das kriege ich jetzt natürlich nicht mehr alles zusammen. Aber sie hat dann eben gesagt, ja, es kommt eine schwere Zeit auf dich zu, aber du wirst auf jeden Fall wieder gesund werden oder zumindest sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall hat sie wahrscheinlich eher nicht gesagt. Aber und einfach so ein bisschen erzählt und du kriegst einen Hauslehrer und hier und da und du wirst viel auf Station sein, aber auch zu Hause und das hat mich dann irgendwie total beruhigt so ein bisschen und mir auch ganz viel Angst wieder genommen. Und ich muss tatsächlich sagen, am Ende des Gesprächs war ich an dem Punkt angelangt, wo ich dachte, ja, okay, das schaffe ich und das packe ich. Und ab dem Moment habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht, dass es auch in eine andere Richtung gehen könnte. Sondern sie hat mir einfach in dem gleichen Gespräch vermittelt, dass es nur einen Weg gibt sozusagen.
Ja, und sich durchbeißen.
Genau, die Therapie aushalten sozusagen und danach geht dann sozusagen das normale Leben irgendwie auch wieder weiter.
Das finde ich total,
diese wirklich
total gut, weil ich glaube, das wäre eine ganz andere oder es hätte eine ganz andere Wirkung auf dich gehabt, wenn du jetzt einfach nur einen Arzt gehabt hättest, der gesagt hat, ja, du hast Leukämie und das war es auch schon. Ja, und sie hat dir halt gleich viele Ängste genommen, dass sie gesagt hat, wegen Schule, du kriegst einen Hauslehrer, was ich übrigens total cool finde, weil viele, ich glaube auch viele aufklärende Ärzte würden da im ersten Gespräch gar nicht dran denken.
Ja, ich denke, das war auf jeden Fall so. Natürlich habe ich das alles gar nicht so aufgenommen in dem Moment. Also sie musste das sicherlich noch 2-3 Mal mehr erzählen. Aber ich glaube, es war total gut, dass sie einfach in dem Moment weiter geredet hat und so ein bisschen klar gemacht hat, ja, es gibt einen Plan dafür und du bist eben nicht alleine damit. Und wir sind das irgendwie hier gewohnt, so mit Situationen wie deiner umzugehen. Und es gibt eben eine Lösung dafür. Und das hat mich doch ziemlich sehr beruhigt irgendwie, auch in der Situation.
Das kann ich mir vorstellen, dass es für dich in dem Moment auch so ein Ängstenehmen war, weil da kommt ja unheimlich viel auf einen zu. Also ich denke, alle Betroffenen oder auch Angehörige werden das kennen, dass das Gespräch, in dem die Diagnose mitgeteilt wird, wie so ein Schock natürlich im ersten Moment ist und man ja gar nicht über vieles nachdenken kann, sondern erst im Nachhinein. Und deswegen finde ich es so toll von der Ärztin, dass sie damit dran gedacht hat, dir gleich diese Ängste zu nehmen, die ja eigentlich viel später kommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat mir damit wirklich viele Gedanken so erspart, die ich mir wahrscheinlich sonst am Abend danach oder auch die Tage danach noch gemacht hätte, weil letztendlich, also ich denke, das geht nicht nur mir so, man weiß ja eigentlich nichts über die Diagnose, die einem da gerade so mitgeteilt hat, wird. Und ich persönlich war auch der Typ, ich habe das nicht einmal gegoogelt, weil es hat mich irgendwie überhaupt nicht so interessiert. Ich wusste nur, es ist jetzt nicht so gerade wie eine Grippe und es ist was Ernstes, was Bösartiges und ich werde wohl eine Chemo machen müssen und viel mehr wusste ich darüber nicht, aber ich wollte das auch irgendwie alles gar nicht wissen, sondern ich dachte, die wissen ja schon Bescheid und das, was die sagen, das machen wir jetzt einfach mal.
Hast du auch gegoogelt in der Zeit oder war das wirklich für dich, dass du gesagt hast, ich verlasse mich jetzt auf die Ärzte, die wissen, was sie machen und ich mache mich jetzt nicht verrückt?
Ja, also was ich gemacht habe, ist, was meine Eltern dann auch gemacht haben, ist nochmal mit meiner Kinderärztin zu sprechen, weil die auch so ein bisschen, alternativ, also nicht wirklich alternativ war, aber eben sich da so ein bisschen in die Richtung auskennte, was eben so therapieunterstützend sozusagen war, aber hauptsächlich dann mal irgendwie so Kügelchen gegen Übelkeit oder sowas, also oder eben auch Bekannte gefragt, die man eben persönlich kennt, die sich vielleicht in so eine Richtung so ein bisschen auskennen, aber gegoogelt habe ich da tatsächlich gar nichts. Also ich hatte auch tatsächlich nicht das Bedürfnis danach.
muss ich ehrlich sagen, auch nicht. Ich habe wirklich erst danach mich mal belesen und habe dann eigentlich erst gemerkt, auch was ich für ein Glück hatte, aber in der Zeit, was wirklich untypisch ist für mich, muss ich mal sagen, weil wenn ich irgendwas habe, google ich das eigentlich. Aber in der Zeit habe ich es auch überhaupt nicht gemacht.
Ja, also jetzt im Nachhinein ist es auch total anders bei mir. Jetzt mittlerweile finde ich das alles super spannend und habe auch ganz viel gegoogelt und gelesen und sonst was.
Auch.
Aber das kam eben erst so nach einer gewissen Zeit und in dem Moment wollte ich das gar nicht, weil ich glaube, ich dachte auch, je mehr ich mich damit befasse, desto wahrer wird es sozusagen, weil am Anfang kann man das ja eigentlich noch nicht so ganz greifen. Diese Diagnose wird einem so entgegengeworfen und man denkt so, ich und die Diagnose und das soll jetzt zusammenpassen und das bin wirklich ich. Und ich konnte das am Anfang auch ganz schwer aussprechen, so ich habe Leukämie, das ging mir gar nicht über die Zunge. Es ging noch ein bisschen besser, wenn ich das irgendwie über WhatsApp geschrieben habe oder so, was vielleicht nicht so nett war manchmal denen gegenüber, denen ich das geschrieben habe. Aber ja, das fand ich am Anfang tatsächlich ganz schwer. Und ich glaube, das hat damit so ein bisschen zu tun, dass ich das am Anfang halt sehr viel doch auch verdrängt habe.
Ja, das kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen, kann ich mir auch gut vorstellen. Weil bei dir vieles auf einmal kam. Erstmal das junge Alter, ich glaube, das ist total ausschlaggebend auch dafür, wie man mit so einer Diagnose umgeht. Und ja, dass du natürlich auch überhaupt nicht wusstest, was da jetzt um dich herum passiert. Dass alles neu war. Das war halt viel auf einmal, ja.
Was natürlich irgendwie dazukommt, ist, dass man dann so sieht, dass das ganze Umfeld ja eigentlich auch nicht richtig weiß, wie es damit umgehen soll. Also
ich wollte gerade fragen, wie das für deine Eltern war.
Vielleicht. Ja, genau. Also ich war eben auch an dem Tag wieder mit meiner Oma da im Krankenhaus, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob meine Eltern sich mehr Gedanken gemacht haben vorher als ich. Aber so richtig mit so einer Diagnose hat eigentlich niemand von uns gerechnet. Und ja, insofern war ich auch den Tag wieder mit meiner Oma im Krankenhaus. Mein Papa war arbeiten. Der kam dann eben nachmittags dann dazu. Als die Diagnose schon klar war und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt gerade in Südfrankreich. Also,
deine Mama war gar nicht da.
War gar nicht da.
Ach Gott.
Ich habe dann erst zu ihr gesagt, sie soll dann noch bleiben und irgendwie versuchen, die Tage noch zu genießen. Sie kann mir ja hier jetzt auch nicht helfen. Aber letztendlich war ich dann doch froh, dass sie es da irgendwie auch nicht ausgehalten hat und sich dann in den nächsten Zug gesetzt hat. Aber es war natürlich irgendwie schon hart zu sehen, dass dein Vater dir beim Frühstück oder beim Abendbrot dann gegenüber sitzt und ständig Tränen in den Augen hat. Und,
oh Gott.
Das ja, ist ja was man so, also als Kind, glaube ich, oder was heißt als Kind, aber eben auch als
junger Mensch.
So die Eltern so tatsächlich weinen zu sehen und du weißt, du bist der Grund. Und gleichzeitig saß ich denen gegenüber und dachte so schlecht geht's mir doch gar nicht. Ich bin ein bisschen müde. Mehr ist doch nicht. Es geht mir doch eigentlich gut.
Du hast auch eigentlich gesagt, Mensch, macht euch doch nicht so viel Gedanken.
Also, ja.
Ich verstehe das total. Ich war ja auch noch jung, ich war zwar ein bisschen älter, aber ich war ja 20 oder 21 gerade geworden. Ich kann das total nachvollziehen. Auch weil meine Eltern wussten das ja vor mir. Und
echt?
Ja, weil meine Mama arbeitet halt in der Klinik und sie konnte das nicht aushalten, es hat ein bisschen länger gedauert bei mir. Dann hatte die Ärztin das gesagt. Wir hatten 2 Tage danach die Tumorsprechstunde. Und meine Mama hatte sich das eigentlich schon gedacht, weil es relativ lange gedauert hat. Und sie hat gedacht, wenn alles okay gewesen wäre, dann hätte sie mir doch schon mal was gesagt.
Ja, ja.
Die operierende Ärztin, die mich operiert hat, arbeitet halt in der Station da drüber. Und da hat sie es eigentlich schon, ja, gewusst. Also ich kann das total verstehen, dass es richtig, richtig schwierig ist. Gerade als Kind. Also ich finde, als Kind ist es total schwierig, weil das ja auch so gegen die Natur verstößt, dass das Kind in Anführungszeichen vor den Eltern gehen soll oder schwer krank wird.
Ja, wobei das ja eigentlich auch auf die jungen Erwachsenen im Allgemeinen noch so
richtig
zutrifft, ne?
Ja. Ja, ich kann das so verstehen, deine Gefühle dem gegenüber. Weil man versteht das ja, man kann sich auch in seine Eltern reinversetzen, aber das tut einem richtig weh, die so zu sehen.
Ja, man weiß ja irgendwie, man ist der Grund dafür und letztendlich, man weiß auch, dass man selbst nichts dafür kann, aber ich habe mich dann trotzdem wirklich eine Zeit lang auch schuldig gefühlt, dass eben alle um mich herum plötzlich so
traurig waren,
erschüttert waren. Ja.
Absolut, ich verstehe das total. Ich verstehe deine Gefühle total und Wie seid ihr damit umgegangen innerhalb der Familie? Habt ihr darüber gesprochen, offen? Oder war also, das eher so, dass du so für dich warst in der Zeit?
Eigentlich am Anfang, also es ging bei mir dann relativ schnell los, auch mit Therapie und so weiter, weil man da bei einer akuten Leukämie, glaube ich, auch nicht so viel Zeit verlieren darf. Hm. Und alles, was eigentlich so die Therapie anging und so weiter, da haben wir total offen drüber geredet und natürlich super. Auch, wie es mir dann ging und was für Nebenwirkungen und so weiter. Worüber wir tatsächlich nicht so viel geredet haben, eigentlich so die ganze psychische Seite.
Hm.
Ich muss sagen, dass ich da tatsächlich während der Therapie auch überhaupt nicht viel drüber nachgedacht habe, weil ich einfach mit anderen Dingen beschäftigt war.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es meinen Eltern da ging, weil die, wenn sie mit jemandem darüber geredet haben, dann nicht mit mir darüber geredet haben.
Naja, weil sie dich auch nicht belasten wollten, so wie
ja,
Eltern
genau.
Sind.
Und im Nachhinein, als ich dann vielleicht sagen, ja, viel später hätte drüber reden wollen, da dachte, oder da denke ich auch heute immer noch so, dass ich jetzt nicht, wo quasi alles vorbei ist, wo alles gut ist, wo man vielleicht anfängt, damit auch mal ein bisschen abzuschließen, falls man das denn jemals kann, dass ich jetzt auch denke, ja, jetzt muss ich es meinen Eltern auch nicht mehr antun, sozusagen.
Mhm.
Also über ein paar Dinge redet man mal und es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel was verschweige, wenn das Thema drauf kommt, aber es ist auch nicht so, dass ich irgendwas anspreche. Und ja, wie gesagt, während der intensiven Zeit habe ich mich so mit dieser ganzen psychischen Seite sozusagen auch gar nicht befasst. Also
kann man, glaube ich, auch nicht. Kann man in dem Moment nicht, weil du hast die Therapien, du bist erschöpft, du versuchst da durchzukommen und das ist ja eigentlich schon der psychische Aspekt.
Ja, und also auch irgendwie dich ganz viel abzulenken.
Richtig,
und so weiter.
Genau. Du denkst eigentlich gar nicht über deine Psyche nach, weil wenn deine Psyche auch noch komplett krachen gehen würde, du versuchst ja eigentlich alles, um sie stabil zu halten irgendwie.
Ja, genau.
Ja, und wenn man sich da zu doll reinsteigern würde, da würde man dran kaputt gehen, jetzt in der aktiven Zeit,
ja,
in Anführungszeichen.
Das glaube ich auch. Ja, und wo wir halt natürlich viel Glück hatten, ist eben, dass meine Oma bei uns im Haus wohnt und dann auch viel mithelfen konnte, sodass meine Eltern eigentlich auch relativ normal weiter zur Arbeit gehen konnten. Und ich glaube, das hat ihnen aber auch gut getan, dass sie dann, als ich das so ein bisschen eingelebt hatte, sozusagen der Alltag mit der Leukämie, dass sie dann eben trotzdem noch ihr Leben sozusagen außerhalb dieser Wohnung hatten, wo ständig das kranke Kind war sozusagen. Und dass sie auch noch ein bisschen rauskamen und ihre Sachen hatten, die sie machen konnten, dass eben trotzdem jemand bei mir war.
Definitiv.
Ich glaube, das war auch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es tut allen gut, gerade den Angehörigen, wenn sie auch mal so, oder gerade als Eltern natürlich von einem 16-jährigen Kind, was an Leukämie erkrankt ist, ist es sehr wichtig. Finde ich auch toll, dass deine Oma in der Zeit da war. Meine Großeltern
wohnen
ja auch
sowieso so
bei uns.
Sonnenschein.
Ja, ich kenne das. Das finde ich toll, dass es bei dir auch so ist. Das ist so selten heutzutage, aber wir wohnen ja auch, also ich bin ja jetzt ausgezogen schon länger, aber wir haben eigentlich ein Haus, in dem wir alle zusammen wohnen, also meine Großeltern und meine Eltern. Und meine Großeltern sind auch meine Helden.
So, ja, das gibt's
absolut.
Echt nicht so oft, aber
nee,
das ist
überhaupt
eigentlich so
nicht.
Schön.
Das ist total schön. Das ist eigentlich das Schönste, was einem passieren kann.
Ja.
Also ich verdanke meinen Großeltern auch wirklich alles. Der Mensch, der ich bin, kommt, also auch viel durch meine Eltern natürlich, aber viel, viel, viel durch meine Großeltern, viel.
Ja, das kann ich nur bestätigen.
Ja, es ist so schön. Ja, finde ich total schön, dass da jetzt mal jemand ist, der das auch hat, weil das findet man echt selten immer, wenn ich sage, oh, meine Großeltern.
Denken alle immer, oh, langweilig.
Ja, genau, und alle sagen immer, ja, ich sehe meine Oma so ein bis zweimal im Jahr und ich sitze dann immer da und will schon nichts sagen, weil ich habe meine Großeltern täglich gehabt in meinem Leben.
Ja.
Die sind eigentlich mit das Wichtigste in meinem Leben und es ist so komisch dann für manche, wenn man das so erzählt, aber es ist total schön. Ich finde
meine
total
Oma sagt
schön.
Auch immer, wie schön sie das findet, wenn sie so bei ihren Freunden sieht, wie selten die ihre Enkel haben, dass sie eben bei uns so mitten mit dabei ist und so weiter. Und ich glaube, das meint sie auch sehr.
Ja, schön. Ach toll, das finde ich schon mal richtig, richtig schön. Und es war für deine Eltern sicherlich auch eine große Erleichterung, dass sie wussten, du bist nicht alleine. Und
ja, genau. Also das war auch tatsächlich was uns so von der Klinik eben gesagt wurde, dass ich eigentlich so mehr oder weniger gar nicht alleine sein soll, falls eben irgendwas ist. Was mich natürlich mit 16 Jahren ziemlich genervt hat, muss ich sagen.
auch verständlich.
Ja, aber was eben dann tatsächlich dadurch ganz gut, sicherlich auch manchmal nicht ganz so schlecht war, dass ich dann nicht alleine war.
Ja, Ja, denke ich auch. Im Nachhinein sieht man ja vieles anders. Und ich denke auch, dass es zumindest in der Zeit nicht das Schlechteste war. Was ich noch fragen wollte, du hast ja dann deine Chemo begonnen. Wie viel Zeit war jetzt insgesamt dazwischen, also von deiner Diagnosestellung bis Chemoanfang, weil du ja auch gesagt hast, es ging relativ schnell?
Ja, das war genau ein Wochenende dazwischen. Also
okay.
Ich habe die Diagnose am Freitag bekommen, war dann eben, bin direkt auf Station gekommen, war das Wochenende über da, kamen noch Freunde zu Besuch und so weiter. Dann habe ich auch nochmal eine Transfusion bekommen, damit es mir schon mal ein bisschen besser ging. Und am Montag hatte ich dann direkt die OP, um den Port einzusetzen. Und der blieb auch aus dem OP dann gleich angestochen für die Chemo. Also
boah.
Da wurde keine Stunde verschenkt sozusagen. Das ging dann richtig fix.
Das ging fix, ja, definitiv. Wie ging es dir während der Chemo? Wie hast du es vertragen? Ich finde das immer so spannend zu fragen, weil wir so viele unterschiedliche Meinungen haben.
Es war tatsächlich auch total unterschiedlich. Also ich hatte so ein Studienprotokoll, nachdem ich behandelt wurde, und das waren wirklich ständig andere Chemomedikamente. Also irgendwie mal ein paar Mal das Gleiche, was man irgendwie einen Tag jede Woche bekommen hat, und dann hatte ich was, das hat man über 5 Tage gekriegt, und dann 3 Wochen Pause und dann wieder ein Block mit 2 Wochen, wo man irgendwie jede Woche was anderes gekriegt hat. Und deswegen, das ist immer so komisch, wenn mich Leute fragen, ja, wie viel Blocks Chemo hast du denn gemacht? Ich kann das immer gar nicht so beantworten, weil das war so unterschiedlich, dass ich gar nicht weiß, was ich da so als einen Block zählen soll.
Dass du gar nicht so mitgezählt hast. So.
Ja, und das, ich weiß auch gar nicht, wo ich das unterteilen soll, so ungefähr. Ja, es war total unterschiedlich. Also am Anfang, die ich da bekommen habe, ich kann jetzt leider nicht auswendig sagen, was das für eine war. Sie war rot. Mit der ging es mir eigentlich relativ gut. Also ich hatte das manchmal, dass ich so 2-3 Tage später mir ein bisschen schlecht war, ich ein bisschen Kopfschmerzen hatte oder so, aber ich habe in der Zeit dann auch noch Cortison bekommen, und das pusht einen ja auch so ein bisschen. Insofern, da ging es mir eigentlich noch ziemlich gut. Da durfte ich auch tatsächlich ab und zu nochmal raus und auch tatsächlich nochmal zu Pferden und Ponys, also nur mit Mundschutz und unter sonstigen Hygieneauflagen.
Aber es hat dir gut getan.
Ja, auf jeden Fall. Danach kam dann tatsächlich ein Block, der mich ziemlich umgehauen hat. Also da ging außer im Bett liegen zeitlang nicht so viel. Da habe ich schnell richtig dolle Kopfschmerzen bekommen, sobald ich mich nur hingesetzt habe, um mit den anderen zu essen oder so. Da war mir tatsächlich dann manchmal Fernsehen zu anstrengend. Ich habe sehr viel Harry Potter gehört.
Yay!
Ja, das war sehr schön in der Zeit.
Ich auch. Also ich lese es ja sowieso dauernd, also mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr lese ich ja alles von 1 bis 7, aber ich höre zurzeit auch wieder die Hörbücher. Das ist einfach schön.
Auch immer noch total gerne. Ich habe die Bücher tatsächlich noch nie gelesen, weil ich muss sagen, ich bin tatsächlich, obwohl ich Lesen sehr schön finde, auch ein sehr lesefauler Mensch.
Du bist mir der Hörbuch, der berieseln lassen.
Ja, genau. Und wenn ich dann mal zwischendurch eingeschlafen bin, war auch nicht so schlimm, kann man zurückspulen.
Genau, genau.
Genau, also da gab es tatsächlich eine Zeit, da war mir auch viel schlecht, dann fingen die Haare wirklich an auszufallen, und dann hatte ich auch mal Infektionen, musste zwischendurch wieder ins Krankenhaus. In der Zeit war dann auch noch mein Port verrutscht, dass dann noch mal umoperiert werden musste, was mich irgendwie alles mich genervt hat.
Das ist nervig, ja. Wenn du sowieso schon beschäftigt bist mit den Medikamenten und dann geht der Rest noch teilweise schief, das ist schon ziemlich nervig.
Ja, und wo man sich dann natürlich fragt, so, hätten die das nicht gleich richtig machen können? Und ich meine, im Nachhinein, es hat doch kein Chirurg mit Absicht den Port schief reingelegt oder so.
Das ist wahrscheinlich menschlich dann.
Ja, in der Situation fand ich es natürlich trotzdem nicht so cool. Und dann kamen aber wieder Chemo-Blocks, die zwar auch wieder unterschiedlich waren, aber wo das, sage ich mal, so ein bisschen besser kalkulieren konnte, wann es mir gut geht, wann es mir vielleicht ein bisschen schlechter geht. Da gab es einzelne Medikamente, von denen hatte ich auch starke Übelkeit, und es gab andere Medikamente, von denen habe ich eigentlich so gut wie nichts gemerkt.
Es war also wirklich unterschiedlich bei dir.
Ja, es war total unterschiedlich, und irgendwann hatte ich halt so ein bisschen den Bogen raus, von welchen es mir wie geht, sozusagen. Und dann kam eben auch die Zeit, wo das neue Schuljahr angefangen hat.
Genau, so da wollte ich eigentlich drauf hinaus, weil ich dich fragen wollte, du hast ja stationär oder ambulant die Chemo bekommen?
Die Chemo bekommen habe ich meistens stationär, weil das dann eben auch welche war, die über 24 Stunden einlaufen musste oder so.
Ah ja.
Wenn es eben was Kürzeres war, auch ambulant, aber meistens war ich tatsächlich für ein paar Tage dann stationär und konnte danach eben nach Hause.
Zur Pause dann, so genau, zwischen denen.
Und eben so alle 2-3 Tage zur Blutkontrolle wieder in die Klinik gucken, dass eben alles okay ist. Ob irgendwas war in den Tagen und ja, natürlich auch immer, so, sobald ein bisschen Fieber ist oder sobald irgendein kleiner Ausschlag ist,
sofort
direkt
wieder hin
in die Klinik.
Hm.
Aber ja, damit, also ich muss sagen, ich hatte wirklich Glück, was so die Zwischenfälle anging eigentlich. Ich glaube, da ist mir viel Fahrt geblieben.
Super.
Ja, genau. Und dann fing eben auch das Schuljahr wieder an und da kam eben dann diese Zeit, wo die Chemo irgendwie mich nicht ganz so umgehauen hat und wo ich das so ein bisschen besser planen konnte. Und dann habe ich eben auch meinen Hauslehrer kennengelernt.
Ja, wie lief das ab? Das finde ich so spannend, weil ich muss sagen, ich kenne inzwischen wirklich viele junge Erwachsene mit Krebs. Und jetzt Abby in der letzten Folge, die war ja auch, glaube ich, erst 16, 17, hatte aber dann schon ihren Abschluss. Und jetzt habe ich endlich mal dich und da, das finde ich so spannend mit Hauslehrer, weil ich sag mal, es ist in Deutschland nicht so weit verbreitet, selbst wenn man krank ist, dass man das über Hauslehrer weitermachen kann. Deswegen finde ich das total interessant, jetzt zu hören.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich geregelt.
Mhm.
Ich glaube, in den meisten Bundesländern ist es so, dass tatsächlich ein Lehrer von der eigenen Schule nach Hause kommt, was ich besser gefunden hätte. In Hamburg ist es so, dass es eine extra Schule für Haus- und Krankenhausunterricht gibt, die dann eben einen Lehrer schickt. Und ich hatte dann irgendwie ganz am Anfang, oder relativ am Anfang, auf Station mein Gespräch mit einer Lehrerin von dieser Schule, wo ich eben ein bisschen gesagt habe, so, weißt du, auch wieder gar nicht, wie das in anderen Ländern. In Hamburg wählt man dann eben in der Oberstufe Profile, was ich da so gewählt habe, also in welchen Fächern ich möglichst einen Lehrer bräuchte, um das eben alles hinzukriegen und weiter. Und ja, die hat sich das eben alles notiert und letztendlich hat es sich dann aber eben für mich vor den Sommerferien nicht mehr gelohnt, weil für mein Zeugnis aus dem Halbjahr, in dem ich sozusagen krank geworden bin, da gab es schon genug Noten sozusagen, dass sie mir das ausstellen konnten.
Ja, Gott sei Dank.
Genau, das war auch ziemlich gut, dass ich dann nicht von Anfang an irgendwie mich reinhängen musste, weil ich muss auch sagen, so in der ersten Zeit hätte ich das nicht gepackt, glaube ich. Ja, genau, und dann das genau kam. Aber auf jeden Fall hatten die da eben einen Lehrer dann für mich rausgesucht, der war allerdings Realschullehrer und ich kam jetzt in die 11. Klasse vom Gymnasium und sollte in 2 Jahren Abitur machen. Was natürlich dann inhaltlich ein bisschen schwierig war. Also der war, ich glaube, Biologie- und Mathelehrer, was jetzt für meine Fachwahl eigentlich ganz passend war, aber eben nur bis zur 10. Klasse.
Na, das ist ja dann auch eher weniger hilfreich eigentlich, ne?
So, ja, das war so von den Unterrichtsinhalten eher weniger hilfreich, was eben gut war, dass der eben den Kontakt zur Schule und zu meinen sonstigen Lehrern hergestellt hat. Also
okay.
Da gab es am Anfang des Schuljahres dann an meiner Schule eine extra Konferenz eben mit allen Lehrern, regulär im Unterricht hätten, würde ich dann kommen. Der hat die eben darüber aufgeklärt, was jetzt wichtig ist. Also
das finde ich nämlich richtig gut. Das wollte ich nämlich fragen, wie deine Schule darauf reagiert hat und deine Lehrer und wie das dann, aber du hast ja jetzt gesagt, es gab eine Konferenz, in der alle aufgeklärt wurden, wie es dann weitergeht.
Genau, weil das Problem, sage ich mal so, ist, dass ich ja keine mündliche Note kriegen konnte, weil ich nicht da war. Das heißt, ich musste meine Mitarbeit eben anders bewerten lassen können sozusagen. Dann habe ich in den meisten eben Aufgaben bekommen, die ich machen sollte, die ich dann eben immer abgegeben habe, gefaxt habe, sonst was. Was aber natürlich für jeden Lehrer auch ein bisschen Zusatzaufwand bedeutet hat. Aber da haben die meisten zum Glück richtig gemacht und sind auch auf mich eingegangen und so weiter. Also
schön.
Da muss ich auch meiner Schule nochmal echt ein großes Lob aussprechen. Die haben da viel möglich gemacht.
Ist ja wahrscheinlich auch nicht so häufig. Also ich denke mal, das kommt sehr, 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 sehr selten vor, oder? Also wir wissen ja häufiger als gedacht, aber gerade was die Schulen betrifft, glaube ich, hat man nicht so viele Fälle an der Schule.
Ja, genau. Und ich glaube, dafür war das dann eben dann doch auch ganz gut, dass es eben einen Lehrer gab, der jetzt von außerhalb kam und sich damit wieder auskannte.
Ja, und die introduced hat, in Anführungszeichen.
Genau,
ja.
Genau. Was jetzt eben wichtig ist und so weiter. Ja, und bei dem Lehrer konnte ich dann eben auch die Arbeiten zu Hause schreiben,
Super.
Und er konnte mir eben teilweise dann einfach die Lösungsseiten zu den Seiten im Buch besorgen, damit ich dann gucken konnte, ob ich das alles ungefähr richtig gemacht habe. Also teilweise liefen unsere Unterrichtsstunden dann so ab, dass wir zusammen versucht haben, uns die Aufgaben im Buch zu erklären.
Aber eine coole Herangehensweise.
Ja, also, und ich habe dann wirklich angefangen, halt so ein bisschen zu planen, so wann habe ich ungefähr wieder Chemo, also so richtig planen kann man das ja nicht, jeder, der das vielleicht selbst mal mit kennt das. Man weiß nie wirklich, ob die Chemo dann auch startet, wenn sie soll und so weiter, aber ich habe dann halt schon versucht zu gucken, so ja, wenn ich nächste Woche wieder Chemo kriege, dann sollte ich diese Woche gucken, ob ich das und das noch fertig kriege, damit ich eben nächste Woche dann auch sozusagen wieder frei habe.
Weil ich glaube, im Kopf geht man auch immer durch, wie fühle ich mich dann vielleicht? Bin ich dann fit, um zu lernen? Und man plant das ja so ein bisschen mit ein, wahrscheinlich auch.
Ja, genau, genau. Und ich muss sagen, tatsächlich während der Chemogabe oder sowas habe ich dann auch immer ganz viel geschlafen und auch die Tage danach musste ich mich dann auch ausruhen. Aber danach ging es mir dann eben auch wieder besser und ich konnte mich an Dinge ransetzen.
Für dich war es auf jeden Fall hilfreich, einen Hauslehrer zu haben, kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
Ja, schon. Allein schon, um eben dran zu bleiben, um da sozusagen jemanden zu haben, der auch ab und zu mal sagt so, ja, wie ist es denn jetzt? Wobei natürlich auch, wenn ich gesagt habe, ich fühle mich heute nicht, dann ist er nicht gekommen oder wir haben weniger gemacht oder kürzer gemacht und so weiter. Also
das funktionierte in Absprache dann.
Genau, genau. Oder wenn ich wusste, ich kriege nächste Woche Chemo, dann haben wir auch gar nicht erst einen Termin ausgemacht oder so. Also die gehen dann natürlich viel darauf ein, weil im Vordergrund steht natürlich trotzdem, dass man eben die Krankheit irgendwie besiegen muss und nebenbei dann die Schule.
Ja, also Gesundheit stand an erster Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dass die Schule mir eigentlich auch viel geholfen hat, so weil sie mir irgendwie so eine Ablenkung natürlich gegeben hat und irgendwie auch eine Sicherheit und was Gewohntes und irgendwie eine Aufgabe.
Ich wollte es gerade ansprechen. Das war, weil ich sag mal, diese Krebswelt und Krankheit, die schleudert dich ja plötzlich in eine ganz andere Welt als deine Klassenkameraden. Und so hattest du vielleicht auch was dich noch mit den anderen in deinem Alter verbunden hat, ne? Dieses irgendwie Schulalltag zu machen und dass du immer noch gewusst hast, Mensch, das normale Leben geht auch irgendwie weiter mit Krankheit.
Ja, und man konnte halt irgendwie auch noch so ein bisschen mitreden, was eben in der Schule passiert, auch wenn man natürlich in der Schulgemeinschaft jetzt nicht so anwesend war. Aber dann kamen eben auch mal Leute aus der Schule vorbei und haben noch mal was erklärt und ein paar Zettel mitgebracht und so weiter.
Schön.
Und das war natürlich dann auch nicht nur hilfreich, sondern auch sehr nett.
Ja. Also deine Mitschüler haben dich da schon unterstützt, die meisten, denke ich mal,
ja,
ne?
Also natürlich eher so ein kleinerer Kreis, also die mich dann wirklich aktiv unterstützt haben, aber mehr wäre auch, glaube ich, zu viel gewesen. Also man kann dann ja auch nicht plötzlich 15 Leute haben, die einen ständig besuchen wollen oder so. Das ist ja tatsächlich, dann ging es mir auch manchmal so, dass es mir dann auch wieder fast zu anstrengend wurde, manchmal, wenn sich Besuch angekündigt hat oder so, tatsächlich in der intensiven Zeit so, aber ja, im Allgemeinen haben wirklich eigentlich alle versucht, ja, so weit zu erleichtern, wie es eben ging. Und den Rest musste ich dann selber machen.
Aber ich finde das an sich trotzdem gut, weil das ja für sie sicherlich auch was ganz Neues war, für deine Mitschüler.
Ja, denke
so
auch.
So mit der Krankheit und
ja, ein paar Lehrer oder zumindest eine Lehrerin, mit der ich dann auch sehr viel im Kontakt war, die mich tatsächlich auch manchmal, sage ich mal, freiwillig zu Hause besucht hat. Die hat dann auch gefragt, so ja, wie soll ich das dem Kurs eigentlich sagen? Und ich bin aber an der Schule auch total offen damit umgegangen, weil ich dachte, bevor jetzt irgendwelche Gerüchte entstehen oder sonst was, es kann ja jeder wissen, es ist gesehen nichts Schlimmes, was man verheimlichen muss irgendwie.
Du kannst nichts dafür und
Ich kann jetzt auch nichts dafür. Ich versuche jetzt das Beste draus zu machen und das können die anderen ruhig wissen. Und irgendwann werde ich ja auch wieder in der Klasse sitzen und vielleicht noch eine Mütze aufhaben. Und dann ist es mir ja auch lieber, wenn sich niemand drüber wundert, sondern alle sich vielleicht schon jetzt ein paar Monate an den Gedanken gewöhnen konnten, sozusagen.
Entgegenkommt auch von der Lehrerin. Und ich glaube, dass du mit dem offenen Umgang und auch mit der offenen Sichtweise da ganz gut gefahren bist.
Ja, ich denke auch, das war auf jeden Fall so die beste Wahl, da sozusagen offensiv mit umzugehen, weil dann wusste jeder, was los ist und konnte auch jeder so ein bisschen selbst entscheiden, inwieweit er da sozusagen mit einsteigen will. Also einige haben sich dann eben auch nicht so viel gemeldet in der Zeit, Was man ja eigentlich auch von allen hört. Und ich muss sagen, ich finde das aber in Ordnung, weil ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagiert hätte,
Ja.
wenn ein anderer Mitschüler das gewesen wäre.
Ja, und man will
Und ich
sich
hätte
vielleicht auch
auch.
nicht aufdrängeln. Es geht ja jeder
Nee,
anders damit
genau.
um. Ja.
Genau. Und
Ja.
ich finde das okay, wenn einige dann auch sagen, ich will da jetzt lieber ein bisschen Abstand zu haben. Ja, kann das verstehen.
Wichtig ist ja, also jetzt persönlich aus meiner Sicht, dass man, sage ich mal, so einen kleinen festen Kreis hat, auf den man sich verlassen kann. Und wenn dann die anderen außerhalb dieses Kreises vielleicht gute Bekannte in der Schule oder auch Freunde an sich sagen, okay, ich brauche jetzt dann und dann ein bisschen Abstand, finde ich das total in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall.
Solange man
Und
seine Leute hat.
ja, und letztendlich habe ich dann auch häufig über Ecken erfahren, dass sich eben andere dann erkundigt haben bei den Leuten, die eben viel bei mir waren oder gut Bescheid wussten. Also es war dann ja auch nicht unbedingt so, dass da Desinteresse war, sondern ich denke, ganz viele
Ja.
wollen dann eben auch nicht zur Last fallen oder so. Da denken auch, ja, wenn ich jetzt noch
Richtig.
die 30. bin, die nachfragt, ist vielleicht auch langsam blöd. Und ja, deswegen, also. Noch einmal, also ich finde wirklich, meine Schule hat sich da große Mühe gegeben und das auch echt gut hingekriegt, weil die ja eigentlich auch nicht so, sowas plant man ja nicht ein und man muss dann
Nee.
sehen, wie es läuft und
Genau.
ja.
Nee, auf jeden Fall kann man dazu abschließend festhalten, dass das super geregelt worden ist bei dir und dass man ja auch schnell letztendlich eine Lösung gefunden hat, um dich da zu
Genau.
unterstützen. So, bevor wir ja mit des ersten Teils kommen, wollte ich dich noch fragen, wie dann das weiterging mit deinem Krankheitsverlauf und wann sie so gesagt haben, okay, jetzt bist du aus dem Gröbsten raus.
Ja, also tatsächlich wurde schon nach 4 Wochen sozusagen, die ich Chemotherapie bekommen hatte, ungefähr die nächste Knochenmarksfunktion gemacht, auch keine Leukämiezellen mehr nachzuweisen waren. Im ersten Moment dachte ich so, ach, so super, dann können wir das ja jetzt wieder alles abblasen. Aber dem war dann eben leider nicht so, weil auch wenn man nichts mehr nachweisen kann, muss man eben noch weiter therapieren, weil man
Richtig,
weiß, da sind Zellen, die kann
richtig,
man zwar nicht
genau.
messen, aber die sind da. Insofern die Freude wurde dann schnell wieder eingedämmt. Aber letztendlich wusste ich da natürlich schon, dass das alles gut anspricht, dass ich auf einem guten Weg bin und ja, eigentlich ziemlich zu Weihnachten, am 23. Dezember war ich dann offiziell fertig mit der intensiven Therapie, hatte dann sozusagen so ein paar Tage Pause tatsächlich über Weihnachten, wo ich kaum eine Tablette nehmen musste und das fast schon komisch fand. Und dann so mit dem neuen Jahr ging es dann eben los, dass ich noch Erhaltungstherapie bekommen habe. Die geht immer so lange, dass dann insgesamt 2 Jahre Therapie voll sind. Das war dann eben in Form von Tabletten hauptsächlich. Zwischendurch hatte ich sowohl bei der intensiven Therapie als auch bei der Erhaltungstherapie dann später immer noch Lumbalpunktionen, wurden mir dann auch noch ein Medikament sozusagen über diese Art des Zugangs gegeben. Aber eben nicht so häufig, so dass ich damit dann auch tatsächlich ab Neujahr sozusagen wieder zur Schule gehen konnte. Und ja, ich komme mir immer so vor wie so ein kleiner Streber, aber ich habe mich wirklich total darauf gefreut, wieder in die Schule gehen zu können.
Ja, Stück
Ja,
Alltag zurück.
genau, und wieder dabei sein und alles mitkriegen. Und dann meinten die Ärzte natürlich auch so, ja, fang jetzt vorsichtig an, machst ein paar Stunden am Tag und wenn du nicht mehr kannst, geh nach Hause. Weil ich dachte so, ja, wozu noch eine Stunde mehr verpassen? Ich war jetzt so viel zu Hause. Ich will jetzt wieder ganz da sein. Und ja, die ersten Tage bin ich wirklich aus der Schule gekommen und direkt aufs Sofa gefallen und auch nicht mehr viel aufgestanden.
Aber es hat dich
Ja.
sicherlich trotzdem irgendwie glücklich gemacht, obwohl es
Ja,
anstrengend
irgendwie
war.
schon, tatsächlich. Es war auch so ein bisschen dann mein Ehrgeiz und meine Ruhe halt
Ja.
vielleicht, aber ja, und man gewöhnt sich dann ja auch tatsächlich relativ schnell wieder daran. Ich hatte zum Glück auch wenig Probleme mit Konzentrationsschwierigkeiten oder so. Das haben ja auch ganz viele mit Chemo und so weiter, wo ich einfach auch der Glück hatte, dass mich das nicht so betroffen hat. Ja, und dann habe ich eben noch die Erhaltungsschule gemacht, die hat mir dann eigentlich aber ein relativ normales Leben eben ermöglicht. Also alle 2 Wochen immer zur Kontrolle, ein bisschen mal was angepasst, ab und zu eben nochmal eine Lumbalpunktion zwischendurch, aber ich konnte ganz normal zur Schule gehen, ich konnte ganz normal wieder meinen Hobbys nachgehen, den meisten zumindest. Ja,
Schön.
bis die 2 Jahre voll waren und
Das war ja
ja.
dann 2016.
Genau, das war
Mit der Tabletten.
2016 dann.
Okay.